Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Ich war früher immer der Meinung, wer kriminell wird, der macht das aus Bosheit. Heute sieht das ein bisschen anders aus und vor allem hat sich das mit dem aktuellen Fall noch einmal geändert. 1957 verschwindet plötzlich der Peter Stadelmann. Und obwohl die Polizei die Lösung eigentlich vor den eigenen Füßen hat, wird der Täter erst verhaftet, wo sich der selber bei ihnen stellt und alles auf den Tisch legt.
Hallo!
Hallo miteinander! Wir sind Shirin Lacher.
Und Anja Leibacher. Und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
Heute mit einer schönen Aussicht.
Ja, auf Sentis und auf dich, Shirin, zum ersten Mal wieder seit Ewigkeiten. Ich weiss nicht, wenn wir das letzte Mal gegenüber gehockt sind.
Ja, ist echt schon mega lang her. Ja, ist mal wieder etwas anderes. So
das ist schön
so. Gegenüber. Mhm. Ja. Wir sind nämlich an einem Podcast der Wochenende, um ein bisschen Ideen sammeln und ein bisschen einfach andere Sachen wie nur am Podcast selber zu arbeiten. Aber auch für den Podcast. Und darum sind wir jetzt hier auf einer einsamen Alp, irgendwo in der Schwegalp in der Nähe.
Und es ist, also man muss vielleicht sagen, das Hütli, das ist einfach ein Holzhütli, mega gemütlich, aber halt ohne Strom und ohne richtiges fließendes Wasser. Und das ist auch mal mega cool, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch recht scary wird, heute Nacht, wenn es dunkel ist und wir aufs WC müssen, wo wir irgendwie 50 Meter durch den Regen laufen, weil es regnet heute zum ersten Mal irgendwie seit weiss auch nicht wie lange.
Ja, wir haben extra so Stirnlampen dabei, damit wir die anlegen wenigstens. Voll. Und hoffentlich begegnen wir dann auch nicht einem Mörder oder so. Wenn wir in der Nacht mehr raus. Voll. Und vielleicht noch ein paar Storys, die wir heute erlebt haben. Wir sind eben da hochgelaufen am Morgen früh und dann sind wir da angekommen, alles war gut. Dann haben wir mal unser Hütchen eingerichtet und plötzlich hat es irgendwie ein bisschen viel Wespe im Haus rein. Haben wir gedacht,
ja,
hey,
die fliegen doch... Hure viel.
Ja, die fliegen doch nicht einfach da rein. Von wo kommen die? Dann haben wir irgendwann gedacht, ja, vielleicht von da rein.
Ja.
Dann haben wir uns ein bisschen umeinander geschaut.
Ich habe hure lang nach meinem Wespennest gesucht. Ich habe irgendwie in jede Ecke aufgeleuchtet und habe einfach kein Wespennest gefunden, so in dem Sinn. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen mal alle Fenster auf, dann können die Wespis wenigstens rausfliegen, wenn sie da in ein Nest haben und so. Das wird schon nicht so schlimm sein, die Wespis werden gehen.
Mhm.
Und dann ist es gekommen.
Der Moment.
Wo wir das Wespennest entdeckt haben. Und ja, ich hatte eine halbe Herzbaracke, wenn ich das gesehen habe. Und jetzt schlafen wir quasi halt in der Küche, sozusagen. In der Küche? Nein.
Oder in der Stube.
Oder in der Stube. Damit man nicht zur Nacht die Wespis stört in ihrem Nest und vor allem damit sie uns nicht stören, wenn wir schlafen.
Genau. Voll. Nach der Entdeckung haben wir dann noch im schönen Wetter draußen kochen und dann hat es aber irgendwann angefangen zu regnen und wir sind jetzt einfach nur noch in der Stube am Hocken und am Sachen vorbereiten.
Ja. Und wir freuen uns auf den, wenn, ich weiss, das sagen immer so Influencer, so, so ich, wir sind etwas am Planen, wir sagen noch nicht was.
Ja,
aber ja, ich möchte das eigentlich nicht sagen, aber wir sind etwas am Planen und sagen noch nicht was.
Genau, das hast du gleich gesagt.
Ja. Uns erreicht ab und zu eine Frage, oder besser gesagt, immer wieder die gleiche Frage. Und zwar, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, dass wir True Crime Podcast machen und wie als man dazu kommt, dass man das überhaupt machen kann. Wahrscheinlich ist es für die meisten etwas Spezielles, wenn man sich ja, mit einem Mikrofon herhockt und irgendetwas erzählt, was man vorher recherchiert hat.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, wir erzählen euch einfach mal, wie wir dazu gekommen sind. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich noch nie erzählt haben, wahrscheinlich schon irgendwie mal.
Oder sicher so ein Teil davon.
Genau.
Aber es ist ja so, dass Anja und ich beide eine Medienschule gemacht haben und dort haben wir uns auch kennengelernt. dann haben wir irgendwann einfach gemerkt, dass wir beide mega gerne True Crime Podcasts hören und haben uns auch immer über die unterhalten und diskutiert und hast die neue Folge schon gehört und immer so Sachen. Und irgendwann haben wir, glaube ich, gemerkt, dass es keinen Schweizer True Crime Podcast gibt, also kein Fall, kein Schweizer Fall erzählt werden. Und ich glaube, es ist sogar so gewesen, dass wir im Ausgang dann aus Spass sozusagen gesagt haben, machen wir mal einen True Crime Podcast über Schweizer Fälle. Und irgendwie habe ich dich dann später gefragt, so hast du eigentlich ernst gemeint?
Und ja. Ja, ich weiss noch, wie du auf mich zugekommen bist dort. Es war ein St. Galler Fest oder so.
Genau.
Und du so mit dem Summerspeed in der Hand so, Anja, machen wir einen True Crime Podcast? Und ich so, ja! Sowieso. Voll nicht. Völlig euphorisch, aber wir haben es schlussendlich durchgezogen, was wir, weiss auch nicht, ob wir es erwartet hätten, aber voll. Wir haben haben am Anfang auch die Unterstützung gehabt von eigentlich Toxic FM, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, das kann man ja sagen. Und wir durften dort aufnehmen und auch das Equipment brauchen von Toxic FM, was wir mega dankbar sind dafür, dass wir so haben können starten. Mittlerweile sind wir aber froh, haben wir unsere eigenen Mikrofone und so, weil es halt einfach ein sehr grosser Aufwand war, dann immer halt dort herfahren und das aufzunehmen. Und genau. Das ist aber nicht das Thema.
Genau. Wahrscheinlich das Thema.
Das Thema ist, wie wir dazu gekommen sind.
Ja.
Da haben wir irgendwie auf gut Glück angefangen mit dem Podcast und es allen Leuten erzählt, die gefragt oder halt eben auch nicht gefragt haben.
Ja, ich weiss noch, ich habe einfach so gesagt, ey, ich habe einen True Crime Podcast, lass ihn mal rein. Ja.
Ja, mittlerweile kommen Leute auf uns zu, die wir nicht kennen. Genau. Und sie uns aber kennen, weil sie unseren Podcast hören. Das ist, ich glaube, das schönste Gefühl, das es gibt. Weil einfach man merkt, wie nicht mehr nur Familie und Kollegen den Podcast hören, weil es einem gefallen wollen machen, sondern weil tatsächlich ganz viele Leute unseren Podcast cool finden und das cool finden, was wir machen. Und das macht dadurch noch viel, viel mehr Spass.
Voll. Die Leute interessieren sich einfach für das, was wir machen und auch für unsere Fälle. Und ja, ist einfach mega cool, wie weit dass wir es jetzt bis jetzt schon gebracht haben.
Genau. Und wir hoffen, dass es noch ganz, ganz lang so weitergeht. Uns gibt es jetzt schon gleich ein Jahr. Was uns sich überhaupt nicht so anfühlt. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir auf Vacation sind, wie Cherin gerne sagt.
Genau.
Einfach, weil wir gefunden haben, wir wollen, sagen wir so, auch mal noch ein bisschen etwas können zurückgeben, noch ein bisschen mehr machen, noch ein bisschen mehr tun, damit ja, der Podcast noch ein bisschen mehr ist, weder einfach nur der Podcast. Aber eben, wie gesagt, ich sollte aufhören zu teasen, wenn ich es noch nicht erzähle.
Kommt später.
Ja. Genau.
Dann freue ich mich auf den heutigen Fall.
Bevor ich mit dem heutigen Fall anfange, Sherin, möchte ich dich fragen, also, hast du schon mal für eine Person so viel empfunden, das kann freundschaftlich oder Liebe oder was auch immer sein, dass du für die Person alles gemacht hast und alles mit dieser Person gemacht hast?
Alles machen heisst ja auch theoretisch mit der Person zum Beispiel eine Leiche entsorgen oder sowas.
Zum Beispiel?
Und ich wüsste es nicht, wie wir machen. Aber es gibt schon vor allem ganz viel, also nicht ganz viel, nein. Es gibt schon ein paar Menschen auf dieser Welt, die ich so fest gern habe, dass ich für die vieles, vieles wir machen. Aber vielleicht jetzt nicht alles. Ja.
Ja, okay, fair. Es gibt nämlich so ein Phänomen von, sagen wir, emotionaler Abhängigkeit. Und das beschreibt eigentlich Menschen, die wirklich alles für eine andere Person machen würden, weil sie emotional von dieser Person abhängig sind. Und bevor ich in die Recherche von meinem heutigen Fall bin, bin ich eigentlich davon ausgegangen, das wird so ein Fall. So ein Fall, wo quasi die eine von der anderen Person so emotional abhängig ist, dass sie nicht mehr eigenständig denken kann. Und ich muss aber sagen, jetzt, als ich den Fall fertig bearbeitet habe, fertig recherchiert habe, bin ich nicht mehr dieser Meinung. Aber ich denke, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Schlussendlich. Darum würde ich sagen, fange ich an mit dem Fall. Ich habe den Fall sehr viel gekürzt. Es wäre noch viel, viel mehr noch rundum passiert und weiss nicht was, aber weil ich irgendwie dann beim Skripten schon so weit über das gekommen bin, was ich normalerweise schreibe. Mhm. Und ich denke, ich kann euch kürzen und gebe euch quasi einfach so die Möglichkeit, schlussendlich das Buch zu lesen, das ich auch gelesen habe, um die restlichen Informationen noch überzukommen. Sie ist gerade mal 20, wo sie ganz alleine in die Schweiz kommt. Ragnhild kommt aus Norwegen und ist eigentlich da, weil sie die Hotelfachschule machen will. Ihr Deutsch und Englisch ist nicht schlecht, aber weil sie auf Französisch kaum ein Gespräch führen kann, wird sie dort nicht angenommen. Als Kind war es immer ihr Traum, Krankenschwester zu werden. Aber das hat ihre Mutter nicht zugetraut. Sie solle lieber etwas machen, wo sie auch könne, hat die gesagt. Ragnhild war immer eine gute Schülerin und hat gerne gelesen. Unter ihren MitschülerInnen war sie beliebt. Für die Ausbildung als Krankenschwester hätte sie die Matur gebraucht. Was aber eben die Eltern denken, war in der Zeit während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch etwas wichtiger als heute. Die Familie von der Ragnhild ist in Norwegen auf einem Bauernhof zuhause. Sie haben Wald, 20 Rinder und 2 Ross. Bis in die Hauptstadt Oslo geht es von dort nicht weit. Die Ragnhild hat 2 Geschwister, einen grösseren Bruder und dann noch eine Stiefschwester. Aus der vorherigen Ehe vom Vater. Sie lebt allerdings bei ihrer Mutter noch jemand anders. Wo das mit der Hotelfachschule nicht geklappt hat, hat ihr die eine Stelle als saisonäre Hilfsköchin im Tea Room ABC zu Luzern vermittelt. Das ABC steht beim Schwanenplatz. Dort innen arbeitet Ragnhild eigentlich für Kost und Logis. Am Ende des Monats kommt sie aber ein 176 Franken schweres Bündel über. Mindestens einen halben Monat im Jahr muss Ragnhild zurück auf Norwegen. Das ist 1957 das Gesetz von Saisonären in der Schweiz. Ein Gesetz, das der Bundesrat im 1934 eingeführt hat, weil man zu viele Stellen, aber zu wenig Arbeitskräfte hatte. Heute haben wir eher das gegenteilige Problem. Und diese Regelung mit den 11,5 Monaten gibt es auch gar nicht mehr. Schlimm ist das für Ragnhild aber nicht, dass sie gezwungen ist, mindestens 2 Wochen auf Norwegen zurückzugehen. Schließlich wartet daheim ihre Verlobte auf sie. Der Richard. Die beiden haben sich ihre ewige Treue geschworen. Wenn Ragnhild aus der Schweiz wieder retourkommt und ihre Saisonstelle beendet hat, wollen die beiden heiraten und eine Familie gründen. Am 21. April ist Ostern. Ragnhild ist in der Luzerner Altstadt unterwegs, wo sie plötzlich von einem sehr gut aussehenden Mann angesprochen wird. Der Mann ist der Max. Max Merki heisst er. Mit seinem Bruder ist er zu Luzern gerade dran, ein Gebäude zu renovieren. Und weil er daheim bei seiner Frau gerade Stress hat, bleibt er den Ostersonntag lieber zu Luzern. Eigentlich kommt der Max nämlich aus dem Aargau. Und eigentlich ist er an dem oben auf der Suche nach Sex. Ragnhild fällt ihm sofort auf. Aber nicht, weil er sie besonders hübsch findet. Im Gegenteil, sie gehört seiner Meinung nach jetzt nicht zu der Sorte Frau, die er hinten noch pfeifen würde. Aber irgendwie ziehen ihn ihre traurigen Augen in den Bann. Er geht auf sie zu und fragt, wie sie heisse. Ragnhild Flatter, sagt sie. Ob sie denn aus Deutschland käme? Ragnhild erzählt dem Max, woher sie kommt und was sie in der Schweiz macht. Nur vom Richard erzählt sie nichts. Auch wo der Max nach dem Ring fragt, lügt sie. Sie hat den von ihrer Grossmutter. Sie willigt ein, mit ihm etwas zu trinken. 2 Wochen im Voraus war Ragnhild im Kaffee Mokka. Eine Wahrsagerin ist dort auf sie zugekommen und wo sie den Ring von der Ragnhild gesehen hat, hat sie ihre Welle Zukunft voraussagen. Die Norwegerin hat nicht gewusst, dass das in dieser Zeit ein Masche war und hat es zugelassen. Die Hellseherin gaukelt Ragnhild vor, ihr Verlobte würde sie betrügen. Natürlich glaubt die kränkte Ragnhild ihr das. Vielleicht hat sie darum nicht so ein schlechtes Gewissen, wo sie mit dem Max an Ostern im Mövenpick-Restaurant sitzt und einen Kaffee trinkt. Die beiden verstehen sich super und Ragnhild fühlt sich vom Max mit den dunklen Locken und dem muskulösen, athletischen Körper angezogen. Die beiden reden bis spät in die Nacht und der Mann bringt sie immer wieder zum Lachen. Wo die beiden im Dunkeln dann auf der Strasse vor Luzerner Altstadt stehen, zieht er sie zu sich her und küsst sie. Obwohl sie überrascht ist und der Kuss von Max nach Zigaretten schmeckt, ist es ein schönes Gefühl. zusammen gehen die beiden ins Hotelzimmer, wo der Max sich für die Zeit eingemietet hat. Sex haben sie keinen. Es ging der Ragnhild etwas zu schnell. Schliesslich ist der einzige Mann, der sie bis jetzt mit ihm geschlafen hat, ihre Verlobte. Aber schön ist die Nacht gleich. Ein paar Tage nach Ostern telefonieren die beiden wieder und sie schreiben sich Briefe. Eine Woche später holt er sie dann mit seinem Citroën Légère ab von ihrer Schicht im ABC. Auf der Rückbank vom Auto küssen sich die beiden wieder und haben dann eben gleich Sex miteinander. Damals sind die Sitze von so einem Auto noch mit Rosshaar und Federn gefüllt. Ich stelle mir das absolut unbequem vor. Der Max kommt 1931 zu Baden auf die Welt. Als er dreijährig ist, lassen sich seine Eltern scheiden und er wächst bei seinem Vater auf. Zusammen mit seinem Bruder Kurt. Die Mutter der beiden Buben wohnt zwar eigentlich nicht weit von ihnen weg, kommt besuchen, kommt sie sie aber gleich nicht. Weder wo der Max sich das Bein bricht, noch wo er mit einer Gelbsucht zuhause im Bett liegt. Sie kennt seine Freundin und seinen Hund nicht und kommt auch nichts davon mit über, wo er seine erste Freundin mit heimnimmt. Der Part vom Mutter sie übernimmt aber auch die neue Frau von seinem Vater nicht. Die beiden Buben möchten zur Nacht ins Bett. Am Morgen wartet dann schon die Schläge von der neuen Frau von ihrem Vater. Das Liebli, das sie zur Nacht verbieselt haben, müssen sie in die Schule anlegen und werden dementsprechend von ihren Mitschülern gecancelt. Die neue Frau hat auch ihre Töchter mit in die Familie Merki genommen. Im Gegensatz zu Max und dem Kurt werden die aber behandelt wie rohe Eier. Und wenn sie mal einen Scheiss machen, muss der Max dafür seinen Grind anhaben. Die Familie Merki hat nicht viel Geld. Die Kinder sind eher ein bisschen verwahrlost angelegt und ständig ziehen sie vom einen Ort an andere. Auch die Schule muss der Max immer wieder wechseln. Erst als er zurück nach in die Säcke kommt, sieht es so aus, als würde die Familie für eine Städte bleiben. Die Noten von Max sind sehr gut und er schließt die Schule mit einem guten Zeugnis ab, als er 15 ist. Bis an Weihnachten arbeitet der Max im Welschen, bei einem Winzer. Gern hat er dort eine Frau kennengelernt, er war dafür aber zu scheuch. Im neuen Jahr kann er als Hilfsarbeiter in einer Maschinenfabrik Siggetal arbeiten. Eigentlich würde der Max gerne Koch oder technische Zeichner lehren. Sein Vater verbietet ihm das aber. In Frage kommt für ihn nur der Bau, weil der Lehrling dort den höchsten Lohn überkommt. Und so startet der Max eine Lehre als Gipser für 1 Franken in der Stunde. Der Max arbeitet hart und es gibt sich Mühe. Als er seine Lehre nach 3 Jahren fertig hat, darf er einen Grossteil von seinem Lohn selber behalten und muss seinem Vater nur noch ein Kostgeld abgeben. Auch wo der Max ins Militär muss, gilt er als diszipliniert und gehorsam. Ihm gefällt es als Füssel in der Rekrutenschule und es geht darum, nachher zum Schützenvieri. Das ist ein Aargauer Schützenbataillon. Und eigentlich bist du sehr hoch geachtet, wenn du dort dabei bist. Später heiratet er Trudi. Sie ist als Verdingkind zu einem Bauer gekommen und darum noch viel ärmer aufgewachsen als der Max. Wo die beiden dann zusammenziehen, müssen sich von Max, seinem Gipsermeister, Geld auslehnen, damit sie Möbel für ihre Wohnung kaufen können. Er verspricht, dass sie jeden Monat 100 Franken zurückzahlen würde. Und trotzdem verändert sich durch das Geschäft das gute Verhältnis zwischen dem Max und seinem Chef. Wo der Kurt an Max, seinem Bruder, ihm dann also vorschlägt, ein eigenes Geschäft aufzutun und selber Häuser zu bauen, ist der dabei. Die beiden gründen einen Gipserbude. Um möglichst viele Aufträge reinzuholen, senken sie die Preise. Schuftet von morgen früh bis am Abend spät und am Feierabend verprügelt sich gegenseitig. Ja, ist so. Die beiden haben mehr Ausgaben als Einnahmen und schon nach einem Jahr haben die beiden über 14'000 Franken Schulden. Wenn sie nicht zahlen können, verurteilt der Richter die beiden Brüder zu einer bedingten Haftstrafe. Der Max verliert seinen Dienstgrad, wo er doch so stolz war drauf. Und mit dem fährt auch die Ehe an von bröckeln. Trudi vermutet, dass der Max am Wochenende wegbleibt, weil er sich mit anderen Frauen trifft. Und damit hat sie recht. Der Max betrügt sie. Einmal sogar mit der Frau von seinem Bruder, dem Kurt. Ein Arschloch. Ja. Yeah. Als seine Frau ihm dann aber mit einer Scheidungsklage droht, verspricht der Max sich zu bessern. Trotzdem leben die beiden nicht mehr zusammen. Und weil es der Max nur gerade schafft, alle 2 Wochen mal ein bisschen Geld für Trudi und seine beiden Kinder vorbeizubringen, reicht sie dann gleich die Scheidung ein. Für seine Kinder und seine Frau muss der Max jetzt nach den richterlichen Anweisungen je 100 Franken im Monat zahlen. Ab und zu nimmt der Max jetzt wieder mit seinem Bruder irgendwelche Jobs ab, um das Geld zu verdienen. Und so landet er an Ostern 1957 zu Luzern, wo er dann auch die Ragenhild trifft. Sie ist der einzige Lichtblick im Max im Leben. Und nicht nur das. Schon nach kurzer Zeit ist die Ragenhild schwanger. Und auch wenn sich der Max über das Kind freut, gibt es eine Sache, die ihm ganz besonders Sorgen macht. Das Geld. Er schafft es, schon kaum den Unterhalt für seine Ex-Frau und seine Kinder zu zahlen, die ihm vom Gericht auferlegt worden sind. Für Ragenhild versucht er immer, die Zugfahrten zu zahlen. Sein Auto und seine Wohnung hat er auch noch. Da bleibt Ende Monats nicht mehr viel. Vor allem, weil ihm sein jetziger Chef seinen Vertrag auf Stundenlohn geändert hat. Seit Max Ragenhild könnt, hat er häufig das Arbeiten geschwänzt. Das heisst, jetzt verdient er im Monat keine 1'000 Franken mehr. Der Max schafft es kaum einmal, den Unterhalt für seine Familie pünktlich zu zahlen. Seine Frau verlangt darum jetzt auch noch mehr Geld. 510 Franken im Monat anstatt 400. So viel Geld hat der Max aber nicht und er muss sich etwas einfallen. Als er mit der Ragenhild darüber redet, schlägt sie vor, doch einfach auf Amerika auszuwandern. Das würde sicher gehen, wenn die beiden etwas sparen würden. Dort würden die beiden niemand können und sie könnten zusammen noch einmal von vorne anfangen. Aber mit Sparen ist das Problem nicht gelöst. Damit würde es noch viele Jahre gehen, bis die beiden auswandern könnten. Am Abend sagt er zu seiner Geliebten: «Ich tue einfach so, als hätte ich das Auto zu verkaufen. Dann betäube ich den Käufer und raube ihn aus. So hätte mir genug Geld, um auf Amerika zu gehen.» Die Ragenhild lacht nur, weil sie das für einen von seinen Witzen halten. Aber der Gedanke geht an Max nicht mehr aus dem Kopf. Am 15. Oktober geht Max dann ins Büro von Orell Füssli. Dortmal konnte man dort Zeitungsannoncen aufgeben, wenn man zum Beispiel etwas verkaufen wollte. Am Schalter gibt Max dann sein Inserat auf. Infolge Auswanderung sofort zu verkaufen. Opel Rekord 1957 neuwertig. Preis 4'000 Franken, nur gegen Bar. Unterdings kommen noch die Personalien dazu. H. Keller, Badestrasse 28 Zurzach. Sein echter Name gibt Max, auch der Frau hinter dem Schalter, nicht. Als Wohnort hat er extra Zurzach gewählt, dass es logisch ist, dass er die Antworten auf seine Annoncen direkt zu Aarau selber holen kann und nicht zugeschickt wird. Dortmal haben sich die Leute, die am Inserat Interesse hatten, dann bei der Aargauer Zeitung können melden. Die haben dann den Namen und Telefonnummer aufgenommen und dann am Auftraggeber, in dem Fall im Max, weitergegeben. Der Max hat mit Absicht den Nachnamen Keller gewählt, weil der in der Region zu dieser Zeit sehr häufig vorkam.
Ich finde das mega spannend, weil ich habe mich immer gefragt, wie sind so Sachen früher noch abgelaufen. Zum Beispiel, meine Mutter erzählt immer, wo sie noch in der Primarschule gsi sind, haben sie einander halt nur können, oder auch später, haben sie nur können miteinander abmachen, wenn sie sich gesehen haben und dann eine Zeit und einen Ort abgemacht haben, dann und dann treffen wir uns dort und dort. Und dann war man einfach dort gsi um die Zeit. Man konnte sich dann nicht anrufen und so. Und in meiner Kindheit war es dann schon so, dass man entweder gerufen ist, hey, kommst du raus, das war schon auch noch. Oder man hat sich dann aufs Haustelefon angerufen am Anfang. Und mittlerweile hat man ja Handys und alles. Aber auch mit so Zeitungsannoncen und so, wenn man irgendwas verkaufen will oder etwas sucht oder so, schon noch lustig früher.
Mhm. Ich habe es so lustig gefunden, als ich herausgefunden habe, wo mir jemand erzählt hat, wie man früher sozusagen Online-Shopping betrieben hat. Und zwar ist früher einmal so ein Heftchen gekommen, in so einen Katalog. Und das habe ich auch noch miterlebt, aber logischerweise habe ich daraus nie etwas bestellt. Und dann ist entweder hinten dran ist so ein Zettelding gewesen, wo du deine Sachen hast können einfüllen
konntest. Mhm.
Oder du hast auf die Telefonnummer angerufen und deine Bestellung so aufgegeben. Und die ist dir dann zugeschickt worden. Und heute klickst du drauf, also schaust es schon mal im Internet an, klickst drauf und kaufst es.
Voll.
Und halt eben noch ganz früher, wenn man etwas. Das ist sozusagen das Ricardo von heute.
Ja.
Die Zeitungsannonce.
Voll.
Heute würdest du es, keine Ahnung, auf Motoscout stellen oder so, das Auto. Und
ja.
Ja. Schon am nächsten Tag erscheint das Inserat in der Zeitung. Nur hat die AZ anstatt Rekord Rekord geschrieben. Aber eine grosse Rolle spielt das ja eigentlich nicht. Nochmal zwei Tage später reist Max wieder auf Aarau. Es haben sich ein paar Leute auf seine Annoncen gemeldet, aber nur einer will wirklich bar zahlen. Den Zettel stopft er in seine Jacke, die restlichen rührt er fort. Weil Max kein eigenes Telefon hat, geht er in ein Restaurant telefonieren. Eine Frau, die im Rest im Service arbeitet, muss für Max die Nummer von Peter Stadelmann eingeben, weil Max viel zu fest zittert. Es schallt kurz und wo Peter das Telefon abnimmt, stellt sich Max wieder mit dem Namen Keller vor. Ihm pressiert es. Er will den Autohandel möglichst schon am nächsten Tag über die Bühne bringen und verabredet sich darum, mit dem Peter zu baden am Bahnhof. Er wurde seinen Käufer an der Kunstledermappe, der Aargauer Zeitung und am Bürstenschnitt erkennen. Der Peter Stadelmann sitzt am Samstag um 6:30 am Oben im Zug Richtung Baden. Die Sitze vom Zug sind dort, wo er sitzt, noch aus Holz, weil man, seit man die Holzklasse aufgelöst hat, noch keine Zeit hatte, um die Sitze für die zweite Klasse mit Polster auszukleiden. Gegenüber von Peter sitzt eine Frau, die er von der Freikirche kennt. Die beiden sind zu Rohr zusammen in den Zug eingestiegen. Am Nachmittag haben sie noch mit dem Peter, seinem Vermieter, zusammen gegessen. Ein Tomatensalat. Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Zum einen, weil sie im gleichen Gebäude wohnen, zum anderen, weil der Vermieter eben auch in dieser Freikirche ist. Ihre Gemeinschaft hat so gewisse Regeln, wie zum Beispiel, dass man nicht raucht und nicht unbedingt Alkohol trinkt. Oder auch, dass man versucht, innerhalb der Kirche zu heiraten. Ein Laster hat der Peter Stadelmann aber, wo niemand aus seiner Kirche davon weiss. Er wettet auf Pferde rennen. Dafür geht er einmal auf Deutschland und gibt das Geld an einen Kollegen mit, der in Zürich wohnt. Auch schon hat er zum Wetten einen Kredit aufgenommen. Und er dann aber einen zweiten hat wollen machen, sagt ihm seine Bank, dass sie das nicht mehr machen. Kredit für Wetten zu geben, auch wenn der Peter genug Sicherheit hätte. Der 30-Jährige wohnt in einer eigenen Wohnung, ist gesund und Vertreter für Landwirtschaftsartikel. Er reist dafür in der ganzen Schweiz umeinander und hat auch mehrere Autos an verschiedenen Standorten parkiert, dass er bis dorthin mit dem Zug und nachher mit dem Auto auf die Höfe fahren kann. Das ist auch so ein anderer Weg, wie man früher Sachen verkauft hat. Man ist dorthin gefahren und hat das verkauft.
Ja.
Ein Auto hat er auch daheim. Ein Mercedes 190, einjährig und wenig gefahren. So lässt er auch sein Inserat drucken in der Aargauer Zeitung. Er will sein Auto günstig verkaufen, um das verdiente Geld dann können in die Wetten investieren. Mindestens 10'000 Franken müsste bei so einem Auto also schon drin liegen. Natürlich braucht Peter dann aber wieder ein anderes Auto, ein günstigeres. Und als er seine eigene Annonce in der Zeitung sieht, fällt ihm gerade daneben ein anderes Inserat auf. Ein Opel Rekord. Oder dann halt eben Rekord. Da muss beim Orel Füssli jemand einen Fehler gemacht haben, denkt er sich. Weil der Opel Rekord aber nur 4'000 Franken kostet, meldet er sich auf das Inserat und verabredet sich schon nach einem Tag für den Samstag zu Baden am Bahnhof. Er würde eine Aargauer Zeitung und seine Mappe in der Hand haben und man erkenne ihn auch an seinem Bürstenschnitt. So sitzt er also im Zug auf dem Weg auf Baden. Am Samstagabend im Mantel 4'100 Franken verstaut. Als er am Bahnhof ankommt, sieht er dort eine Frau. Sie kommt auf ihn zu und stellt sich mit Keller vor. Zusammen steigen sie in ihre Citroën und fahren los. Sie hinter dem Steuer und er auf dem Beifahrersitz. Der Opel Rekord steche bei ihnen daheim. Nach ein paar Minuten haltet das Auto. «Grüezi, Herr Meier», sagt Frau Keller in ihrem Hochdeutsch. Am Strassenrand steht ein Mann mit Beret, Schnäuzer und Brille. Ein bisschen verkleidet sieht er schon aus, der Max. «Ob er welche mitfahren?», fragen sie. Und der Max Merki alias Herr Meier steigt mit seinem Hund ein und sitzt auf dem Rücksitz. Der linke Arm hat er sich wie bei einer Verletzung in die Schlinge gelegt. Das Paar ist der Plan im Voraus ein paar Mal durchgegangen. Sie würden mit dem Peter Stadelmann weiterfahren und irgendwann abbiegen. Der Max würde ihm vom Rücksitz aus einen kräftigen Schlag auf den Kopf geben. Das Opfer müsste dann ohnmächtig werden und sie könnten ihm das Bargeld, das er für den Autokauf dabei hatte, abnehmen. Draussen schiffen sie in Strömen, wo die drei den Strassen noch fahren. Wenn sie am Stadelmann das Geld abgenommen haben, möchten sie ihn auf der Strasse ablegen. So würde ihn jemand finden und ins Spital bringen. Wissen täte er dann nichts mehr von all dem wegen der Gehirnerschütterung. Der Auspuff vom Citroën klopft immer wieder. Wenn die nicht verbrannten Benzintropfen explodieren. Unter dem Sitz nimmt der Max ganz langsam den Wagenheber vor. Der ist in Papiersack gewickelt, damit ihn der Stadelmann nicht bemerkt. Am Montag darauf ist die Meldung von der Kantonspolizei Aargau in der Zeitung nicht zu übersehen. Am 15. Oktober 1957 hat auf dem Büro der Orell Füssli Annoncen in Aarau ein Unbekannter, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,75 gross, schlank, hellbraune, ungepflegte Haare, Aargauer Dialekt, vorgesprochen und ein Inserat folgenden Inhalts, den er in Blockschrift auf einen Zettel geschrieben hatte, aufgegeben. In Folge Auswanderung sofort zu verkaufen. Der Unbekannte, der sich fälschlicherweise als H. Keller ausgegeben hatte, wünschte, die eingehenden Offerten persönlich abzugeben. Am Samstag, den 19. Oktober 1957 um 18.26 Uhr ist Stadelmann mit einem Schnellzug von Aarau nach Baden gefahren und hat eine Geldsumme von ca. 4.500 mitgenommen. Er äußerte die Absicht, am gleichen Abend um 21 Uhr wieder nach Ruhr zurückzukehren. Stadelmann wurde vom 19.05 mit einer unbekannten jungen Dame, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,65 groß, mittelbraune auf Schulter fallende gewellte Haare, grauem Mantel und gelben Jäckli, auf dem Weg gegen den Gestühlplatz in Baden gesehen. Ca. 19.20 soll die Dame in einem hellbraunen DKW-Auto, das vom Gestühlplatz gegen die Bruckerstraße stadteinwärts fuhr, wieder gesichtet worden sein. Das Auto wurde von einem Mann gesteuert, ob es sich dabei um Stadelmann gehandelt hatte, ist ungewiss. Seither fehlt von Stadelmann jede Spur. Stadelmann gilt als seriöser junger Mann, nachdem er nun seit mehr als 48 Stunden nichts mehr von sich hören ließ, muss angenommen werden, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Gefunden hätte Peter also niemand. Und ganz alles, was die Polizei in ihrer Meldung geschrieben hat, passt auch nicht. Mit dem zusammen, was Max und Ragnhild geplant haben. In den DKW ist der Stadelmann ja nicht eingestiegen, sondern in einen Citroën. Und auch sonst sind ein paar Details irgendwie komisch. Leute behaupten, der Vermisste irgendwo in einem Resti oder auf der Strasse gesehen zu haben. Wie sich das aber ständig überschneidet, findet die Polizei keine richtige Spur. Was ist also wirklich passiert an diesem Samstag? Wo die drei im Auto sitzen und der Peter nach wie vor das Gefühl hat, sie fahren jetzt miteinander zu dem Opel Rekord, biegt der Ragnhild plötzlich in eine Seitenstrasse. Es ist die falsche. Nicht die, die der Max im Voraus gesagt hat. Panik steigt ihm auf und er handelt, ohne richtig nachzudenken. Mit dem Inhalt von seinem Papiersack hat er im Stadelmann auf den Kopf. Der wird aber nicht, wie erwartet, ohnmächtig. Der Stadelmann fällt sich auch von wehren. So hat der Max das nicht planen gehabt. Die Panik in ihm wird immer grösser und er schlägt nochmal und nochmal zu. Für einen kurzen Moment wird der Stadelmann ohnmächtig, wacht aber sofort wieder auf. Er packt Ragnhild am Mantel, der Max reißt ihn zurück und befiehlt seiner Freundin, sie solle anhalten. Die fährt in ihrer Panik aber weiter. Er verpasst dem Stadelmann nochmal einen Schlag, so dass der kurz nochmal wegtritt. Dann langt er das Lenkrad vom Citroën und schaltet in Rückwärtsgang. Der Hund winselt hinten und der Stadelmann kommt wieder zu sich. Jetzt packt er Max am Kragen. Die Ragnhild tastet nach dem Wagenheber. Wo sie ihn in die Hände überkommt, schlägt sie zu. Der Stadelmann baumelt ein bisschen, kann dann aber die Türen aufreißen. Die Mappe hat er immer noch in der Hand, als er zum Auto ausstürchelt. Weiter kommt er aber nicht, da packt ihn Max wieder. Der Regen prasselt immer noch auf die Köpfe der beiden. Wo Ragnhild den Hund loslässt, kommt er auch noch auf die Strasse raus. Sie gibt am Max den Wagenheber und sprintet dann am Hund hinten nach. Noch zweimal schlägt Max mit dem Eisenteil auf den Kopf vom Stadelmann. Dann zählen die beiden den bewusstlosen Mann ins Auto zurück auf den Rücksitz. Der Max fährt Ragnhild auf den Beifahrersitz. Wegen Blut an der Windschutzscheibe sieht man nicht mehr wirklich raus. Was sie jetzt machen wollen, wissen sie nicht. Aber irgendetwas müssen sie machen. Sie überlegen den Stadelmann, wie planet, an die Strasse zu legen. Aber was, wenn er sich vorher das Nummernschild gemerkt hat? Weiter kommen sie nicht, weil sich der Peter Stadelmann auf dem Rücksitz wieder bewegt und etwas geruchset. Die Ragnhild schnappt sich darauf ab, noch einmal den Wagenheber, holt aus und schlägt mit voller Wucht immer und immer wieder auf ihn ein. An dieser Stelle habe ich ziemlich viel gekürzt, weil ziemlich viel grusige und noch viel grausamere Sachen kommen, wie ich jetzt schon erzählt habe. Wo die beiden davon ausgehen, dass der Stadelmann tot ist, nimmt der Max ihm die 4100 Franken zur Jacke aus. Sie rühren den Körper in die Reuse und fahren dann im Citroën zurück in ihr Hotelzimmer. Schlafen können sie kaum in dieser Nacht und am nächsten Morgen zeigt das Tageslicht Spuren vom Kampf. Der Citroën ist voll mit Blut. Der Max macht sich noch, bevor Ragnhild aufwacht, mit dem Hund, dem Rex, auf den Weg. Zuerst zu seinem Vater, der ihm das Geld wechselt, wo immer noch Blut verschmiert ist. Dann schaubt er zum Trudi und legt ihr den Unterhaltsbeitrag auf den Tisch, den er ihr am Vortag versprochen hat. Als er wieder zurückkommt, schrubbt Ragnhild gerade das Auto. Er gibt ihr 2000er Noten und einen 100er, den er am Stadelmann abgenommen hat. Er hätte den Peter Stadelmann nie wollen umbringen. Trotzdem müssen die beiden ihren Plan jetzt durchziehen und auf Amerika auswandern. Mit dem Citroën wurde es auf Dänemark gefahren und nachher von dort über den Ozean. Aber es kommt alles anders. 2 Wochen nach der Tat, der Max ist völlig fertig von der Arbeit und den Sorgen, die ihn belastet. Er überlegt sich zu stellen, weiss aber, dass er jetzt nur noch einen Moment aushalten muss, bis sie flüchten können. Mit dem Auto ist er unterwegs, wo er plötzlich für eine Sekunde die Augen zutut und die Kontrolle über den Wagen verliert. Frontal landet er in einer Scheiterbeige. Wo der Max die Augen wieder auftut, springt der Citroën nicht mehr an. Der TCS kann er nicht anrufen. Vorne auf dem Armaturenbrett kleben immer noch ein paar Blutspritzer von Peter Stadelmann. Darum ruft der Max seinen Bruder an. Der soll helfen. Das Auto stellt jetzt beim Trudi vor der Tür ab. Die Einzelteile will der Max verkaufen. Der Rest verbrennt er. Ohne Auto wird das nichts mit der Flucht über Dänemark. Ragnhild schickt Max zurück auf Luzern. Später beichtet er seine Tat seinem Chef und der schlägt ihn dann zur Polizei. Der Max legt alles auf den Tisch. Der Betrug über die Zeitungsannonce, der Raub, der Mord, die Vertuschung, einfach alles. Dass sein Vater das Geld gewechselt hat und dass sein Bruder eigentlich geahnt hat, dass er der Mörder ist. Nach seinem Geständnis klopft die Polizei auch an die Türe von Ragnhild. Im Nachhinein wird die Kapo Aargau für ihre Arbeit ziemlich belächelt. Man hätte die beiden nämlich schon viel früher verhaften können. Wäre jetzt die Ermittlungen nicht so stümperisch gewesen. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung hat die Polizei aufeinander aufgebaut. Zum Beispiel die Frau, die der Stadelmann am Bahnhof zu Baden gesehen hat. Sie hat gesagt, er sei mit einer Frau etwa 1,65 unterwegs gewesen, mit gelbem Jäckli. Zusammen sagen sie, in einen DKW eingestiegen. Vielleicht hat sie den Unterschied zu einem Citroën nicht gekannt oder sie hat sich einfach vertan. Wo dann später Leute einen DKW mit deutschen Nummernschildern gesehen haben, ist man von einem Deutschen ausgegangen. Die Frau, die im Rest in der Stadelmann will gesehen hat, hat einfach einen anderen Mann mit Bürstenschnitt gesehen und. Weil die Polizei einfach alles zusammen verbunden hat, ist ein bisschen ein Krüsimüsi zusammengekommen. Dann hat die Polizei natürlich die handgeschriebene Annonce vom Aurel Füssli gehabt. Ein Bild davon haben sie in der Zeitung gebracht und auf dem Zettel haben sie von Max Märki die Fingerabdrücke gefunden. Das aber nicht wirklich für relevant gehalten. Ein Betreibungsbeamter hat sogar in der Zeitung die Schrift von Max erkannt. Er hat bei ihm mal pfänden, weil der Max seine Rechnungen nicht zahlen konnte. Der Max hat ihm den Antrag stellen, dass er nicht alles sofort zahlen muss. Dafür hat er ein paar Ziele schreiben. Und diese Schrift stimmt mit der Sauklaue von den Annoncen überein. Der Beamte meldet da sogar eine Polizei. Die geht darauf aber beim Trudi vorbei, wo sie dann aber sagt, ja nein, der Max sei bei ihr gewesen, ist die Geschichte für die Polizei erledigt. Dabei ist Trudi nicht einmal zu 100% sicher. Dass sich bei dieser Indizienlage der Max Märki noch selber hat müssen stellen, sei nur peinlich, meinen die Politiker im Grossen Rat nach der Verhaftung. Aber nicht nur die Arbeit vor der Polizei, sondern auch die vor der Presse war nicht wirklich toll gewesen. Wo bekannt wurde, wer der Mörder ist, ist ein Reporter auf den Bötzberg zum Trudi, sie ausfragen. Andere sind zu ihr an Arbeitsplatz. Sie hat sich richtig belästigt gefühlt. Die Illustrierte beschreibt den Mord als einen der schlimmsten Verbrechen, die es je gegeben hat. Unter dem Titel zeigen sie ein Bild von einem Gipser, der an seinem Citroën Leger angelehnt ist. Jahre später kommt aus, der Mann ist ein Arbeitskollege von Max und gar nicht der Max selber.
Aha, starke Leistung.
Ja, vor allem von einer Zeitung, die zu dem Zeitpunkt recht gross war und auch heute eigentlich noch. Wenn der Reporter Fakten gefehlt haben, haben sie irgendwelche erfunden. Klar war der Mord an Peter Stadelmann schlimm gewesen, aber die Presse hat damals den Max und Ragnhild schlimmer hergestellt, als sie eigentlich sind. Sie haben nur aus Lust gemordet, geht irgendeine Strom ihrer Bevölkerung um. 41 Tage nachdem die beiden den Stadelmann in die Rüsse gerührt haben, findet ein Strassenwächter einen Leichnam gut 2 Kilometer flussabwärts. In der Gerichtsmedizin stellt man dann Wasser in den Lungen fest. Der Peter Stadelmann hat noch gelebt, als ihn die beiden ins Wasser gerührt haben. Wegen der Verletzungen konnte er sich aber nicht mehr retten und ist vertrunken. Mehr als ein Jahr nach der Tat, im Dezember 1958, stehen Ragnhild Flatter und Max Märki in Aarau vor Gericht. Er wird wegen Mord, qualifiziertem Raub, versuchte und vollendete Erpressung angeklagt. Dazu kommt betrügerischer Konkurs und das Lenken von seinem Auto bei übermüdetem Zustand. Ragnhild ist wegen Mord und qualifiziertem Raub angeklagt. Strafverschärfend werden die mehrfach versuchten Abtreibungen gewertet. Sie und der Max haben versucht, wegen der Geldproblemen das Baby loszuwerden. Sie haben auch mehrere Medikamente genommen in dieser Zeit. Oder besser gesagt, der Max hat sie gezwungen, um die Medikamente zu nehmen. Und Ragnhild hat die Tabletten unter das Bett geschossen und eigentlich gar nicht genug gehabt. Und trotzdem wird sie dort jetzt dafür angeklagt, weil sie vor dem Max nicht traut, dass sie es nicht genug hat.
Mhm. Ich habe ganz am Anfang gedacht, wo du angefangen hast mit der Story zu erzählen, habe ich gedacht, der Max bringt Dragenhelg um oder er stecht ihn irgendwie im Bauch oder so, um das Baby umbringen. Und dann nachher bist du plötzlich mit dem Autoverkauf gekommen und so. Und nachher habe ich schon irgendwie eben gedacht, dass der Mord um den Stadelmann geht und nicht um Dragenhelg. Aber in dem Fall bin ich ja gleich nicht so falsch gewesen, am Anfang mit meinen Gedanken.
Nein, genau. Also der Max Märki, der hatte eigentlich schon 3 Kinder gehabt mit dem Trudi. Und für die 3 Kinder und das Trudi, da konnte er kaum sorgen. Und darum konnte er sich eigentlich nicht leisten, mit der Ragnhild noch ein Kind zu haben. Zudem war er eigentlich offiziell noch gar nicht geschieden vom Trudi. Er hat einfach nicht mehr dort gelebt und sie hat eigentlich die Scheidung eingereicht gehabt. Plus, zu dieser Zeit hast du nicht einfach können, ja, da meine neue Freundin. Das war alles wahnsinnig schwierig, aber er hat die Frau geliebt und hat darum sich wieder dafür entschieden, wenn das nicht funktioniert mit der Abtreibung, dann muss er halt irgendwoher Geld bekommen. Über Ragnhild heisst es vor Gericht, Ragnhild sei eine unehrliche, berechnende, beherrschte Persönlichkeit. Der Staatsanwalt meint, sie sei Max sexuell nicht hörig gewesen und hätte nach der Tat weder Einsicht noch Reue gezeigt. Für ihn sei es unverständlich, dass eine junge Frau so eine Tat begeht. Und da sind wir wieder bei dem Bild, wo die Gesellschaft von einer Frau hat. Eine Frau, die eine grauenhafte Tat begangen hat und entweder zuerst mal wahrscheinlich nicht für möglich gehalten wird, dass sie so etwas gemacht hat und wo man dann den Beweis hatte, dass sie so etwas gemacht hat, hat man die ganze Schuld auf sie abgeschoben. Bei Max dagegen schreibt der Staatsanwalt nämlich alles auf die Geldnot und den Druck. Wenn es nach ihm geht, müsste Ragnhild die höhere Strafe bekommen als der Max, wo ja eigentlich die treibende Kraft war von dieser Tat. Grund ist nur, dass sie eine Frau ist und es schickt sich zu dieser Zeit nicht. Und das finde ich wahnsinnig schockierend. Ein Staatsanwalt ist dafür da, die höhere Strafe für die Anklagten zu fordern im Gericht. Er ist der, der die Anklagten an Pranger stellt und sagt, ich fordere so und so viel. Und es ist nachher eigentlich Aufgabe vom Verteidiger, die Strafe möglichst können zu vermindern. Und dass er schon anfängt, irgendwie bei der Ragnhild eine grössere Strafe zu fordern, weil er das Gefühl hat, sie sei die Schuld, dass er frustriert war. Er hat das Gefühl, die Ragnhild sei schuld an dem Ganzen, was absolut nicht stimmt, weil der Plan der kommt von Max und die Ragnhild, die hat einfach mitgemacht, aus dem Grund, dass sie den Max liebt. Schlussendlich werden beide schuldig gesprochen. Ragnhild zu 15 Jahren Haft. Strafmildernd gilt, dass sie durch die Schwangerschaft von Max abhängig war und nachdem sie falsch abgebogen ist, nicht mehr rational hätte können denken. Nach diesen 15 Jahren Zuchthaus gibt es noch 10 Jahre Landesverweis. Das geht, weil Ragnhild kein Schweizer ist. Der Max dagegen kommt lebenslänglich ohne mildernde Umstände über. Zwar ist lebenslänglich auch 15 Jahre, aber so kann man den Antrag für Bewährung, zum aus dem Gefängnis kommen, erst nach 15 Jahren bewilligen. Bei der Ragnhild, ihrer 15-jährigen Strafe, kann sie schon früher entlassen werden und hat ihre Strafe spätestens nach 15 Jahren abgesessen. Bei Max ist es auch noch so, dass, wie wir das schon in der letzten Folge hatten, er eigentlich auf seine Staatsrecht in dem Sinn oder auf seine staatlichen, bürgerlichen Rechte muss verzichten. Das heisst, er darf nach seiner Haftstrafe für eine gewisse Zeit lang nicht mehr abstimmen und hat auch andere Rechte verloren, die ein normaler Schweizer oder eine normale Schweizerin haben. Die beiden werden nach dem Urteil in verschiedenen Autos ins Gefängnis zu Lenzburg gebracht. Vorher küssen sie sich noch ein letztes Mal. Ragnhild ist zu dieser Zeit nicht mehr schwanger. Vielleicht war sie es mal gewesen, vielleicht auch nicht. Als man im Gefängnis den Test gemacht hat, war der negativ gewesen. Die beiden haben sich auch im Gefängnis weiterhin geschrieben. Wer ihre Briefe geschmuggelt hat, hat man nie herausgefunden. Einmal schickt sie ihm eine dörte Blume. Die liegt bis heute im Staatsarchiv, bei allen anderen Dokumenten. Die ganze Haftzeit überlebt ihre Liebe aber nicht. Als Ragnhild nach 10 Jahren freikommt, haben die beiden keinen Kontakt mehr. Und auch als Max nach 15 Jahren das erste Mal nicht mehr im Gefängnis ist, sitzt er beim Trudi und seinen drei Kindern am Tisch. Der Max heiratet das zweite Mal. Eine andere Frau, eine, die mit all dem nichts zu tun hatte. Mit 64 stirbt der Max Merki an Krebs. Über Ragnhild ist, nachdem sie die Schweiz verloren hat, nichts mehr bekannt.
Oh Mann, voll traurig. Ich will, dass die nachher wieder zusammen sind.
Es ist mega abartig, das Gefühl, der Wandel, den ich durchgemacht habe in der Recherche. Zuerst am Anfang ist man so, oh nein, der arme Stadelmann, was die schlimme Tat, schrecklich und so. Und dann, ich habe ein Buch gelesen für die Recherche und ganz am Anfang ist es ganz nüchtern erzählt. Nur das, was quasi die Presse hätte können wissen, das, was die Polizei rausgegeben hat, ist wie immer so die Fakten. Und mit dem Verlauf des Buchs ist immer mehr Hintergrund erzählt worden, immer mehr Geschichte von Max Merki, die schreckliche Kindheit, die er hatte, die Geldprobleme, die er hatte, die Gespaltenheit, die er hatte, die Liebe zu Ragnhild. Und das ist so, ganz am Schluss habe ich das Detail mit dem Gefängnis geschrieben und so denke, wow, die schreiben einander immer noch und gewisse Briefe haben sie verbrannt. Ja, Ragnhild hat immer so gehofft, in dem Sinn, dass nicht sie den Stadelmann umgebracht haben, was schlussendlich in dem Sinn eigentlich nach ihrem Sinn auch so war, weil er schlussendlich selber vertrunken ist. Aber, also, ja, klar, es ist, ja, beide haben sich gewünscht, dass vielleicht in diesen 41 Tagen der Peter Stadelmann wieder führen kommt, dass er sich aufretten konnte, dass ihn irgendjemand gefunden hat und jetzt aufpäppelt. Und sie haben nie wollen morden. Es war wirklich nur ihre Intention, um ihm das Geld abzunehmen. Und weil der nicht bewusstlos geworden ist und halt stärker war als der Max, grösser, haben sie ihrem Kurzschluss zu so einer Tat gegriffen, was absolut wahrscheinlich nicht zu entschuldigen ist. Sie haben einen Menschen umgebracht und das, dabei bleibt es auch. Und trotzdem ist das eine Liebesgeschichte, die ich einfach gefunden habe, so, wie die zueinander gestanden sind und irgendwie, ja, und vielleicht siehst jetzt auch, wieso ich am Anfang davon ausgegangen bin. Da hat viel mit emotionaler Abhängigkeit zu tun. Mich hat, als ich einfach, sagen wir mal, in den Medien darüber gelesen habe, hat mich die Geschichte recht an Bonnie und Clyde erinnert.
Ja.
Für die, die Bonnie und Clyde nicht kennen. Bonnie und Clyde sind eigentlich ein Paar gewesen, wo zusammen gemordet und geraubt haben. Und schlussendlich in einem Kugelhagel von der Polizei erschossen worden ist. Dort hat man die Schuld tatsächlich im Clyde gegeben und nicht der Bonnie. Man hat bei ihr davon geredet, dass sie quasi emotional von ihm abhängig war, dass sie so unglaublich verliebt war, dass sie jede Tat mit ihm gemacht hat. Und bei der Ragnhild, vielleicht ist es so gewesen, dass sie Tat mit dem Max begangen hat, aber im Wissen, dass sie einen Raub begönnt und nicht im Wissen, dass sie einen Mord begönnt. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie dann den Mord begangen haben, ist nur noch mitgefangen gewesen. So. Ja. Selbstschutz in dem Sinn, was nicht okay ist, aber...
Voll. Ich finde es auch krass. Ich habe ehrlich gesagt in der Geschichte, die du erzählt hast, so Sympathie aufbauen kann, am Schluss mit denen und ach, ja, ich weiß auch nicht. Eben auch, dass sie es noch im Gefängnis geschrieben haben und so, es ist so herzig und jemand denkt, nein, wieso haben die die Tat irgendwie begangen und nicht irgendeinen anderen Ausweg gefunden und noch zusammen weiterleben und alles. Und was auch noch blöd ist, dass sie doch nicht schwanger war, dann war ja eigentlich alles für nichts.
Mhm. Also klar, es kann sein, dass sie gleich irgendwie der Stress, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hatte, aber ja, schlussendlich hat sie das Kind nicht bekommen. Und es ist definitiv so. Wir werden öfters mal gefragt, wieso wir die Fälle aus Sicht der Täter und Täterinnen beschreiben. Und in dem Fall habe ich da absolut keinen Zweifel, dass das die richtige Art ist, um die Geschichte zu erzählen, weil es gibt immer zwei verschiedene, oder besser gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Taten. Die einen sind wegen dem Opfer, weil das Opfer etwas gemacht hat oder etwas ist, wo das Opfer meistens nichts dafür kann, aber trotzdem, weil aufgrund von der Geschichte vom Opfer wird es umgebracht. Oder halt eben aufgrund vom Täter wird das Opfer umgebracht. Und in dem Fall ist halt einfach der Max und der Ragnhild, vor allem die Geschichte von Max, halt der Grund, wieso als der Peter Stadelmann hat müssen sterben. In dem Sinn ist...
Und der Peter Stadelmann ist ja dann eigentlich einfach ein zufälliges Opfer, das sich auf die Interact gemeldet hat.
Genau. Und darum habe ich mich dazu entschieden, die Geschichte von Max Merki und der Ragnhild zu erzählen. Vor allem auch, weil eben ja, es ist für mich etwas speziell gewesen, weil ich einfach Sympathie hatte zu denen. Und ich muss sagen, ich habe es der Sherin vorhin gesagt, auf dem Buch, das ich gelesen habe, ist das Buchcover der Max Merki. Und ich glaube, wir haben noch nie so einen hübschen Mörder gehabt. Ja. Ich weiss nicht warum, aber es ist so, das hat sicher auch damit zu tun, aber also ja, ich weiß auch nicht, es ist jetzt nicht, dass ich ihm jetzt hinten reinspringen würde, aber er ist jetzt kein schlecht aussehender. Und wenn man sich normalerweise einen Mörder vorstellt, sieht er anders aus.
Ja, irgendein böser,
grusiger Mann.
Ja. Voll.
Genau. True Crime Tipps. Ich habe allen das Buch «Revolver Küche – Mordfall Stadelmann» von Peter Hosli wärmstens empfehlen. Ich habe die Geschichte heute sehr fest gekürzt. Einerseits aus dem Grund, weil um die Geschichte von dem Mord sehr vieles passiert ist. Es hat die einfach den Rahmen gesprengt. Und zum anderen sind da noch Details drin, die ein bisschen schrecklicher sind. Wo ich weiss, dass es gewisse Leute gibt, die solche Sachen nicht hören wollen. Nicht könnt hören und darum würde ich das auch nicht mehr antun. Genau, aber ich kann das Buch wirklich mega empfehlen. Es liest sich mega, mega einfach. Es sind kurze Kapitel. Es macht immer so Zeitsprünge und die Geschichte macht erst am Ende des Buches wirklich Sinn und ich liebe so Bücher.
Mhm. Oh Mann, ja, die Geschichte, ich weiss auch nicht. Ach, es ist irgendwie so herzig und irgendwie so traurig und irgendwie so. So viele Emotionen, gell?
Ich finde es ein bisschen gemein, die Geschichte. Ich finde es so. Eben, ich finde, du kannst nicht. Ja, mal klar kannst du böse sein auf einen Mörder und auf die Mörderin, aber es ist nicht gleich, wie wenn jemand aus Böswilligkeit handelt. Weil sie bereuen ihre Tat am Schluss und. Ja.
Voll.
So, jetzt sind wir depressiv.
Der Fio ist jetzt da wieder zunächtlich gekommen bei uns auf der Alp.
Wow, ja.
Ja. Haben wir wenigstens wieder ein schönes Wetter. Und geniessen jetzt noch ein bisschen da, arbeiten noch viel und
genau.
Freuen uns auf weitere Projekte. Und
auf das, was wir nicht sagen. Oh, wir sind so gemein, es tut uns leid.
Ja.
Ja. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier noch anfügen will, weil jetzt den Fall nochmal zu erzählen, hat mich jetzt nochmal genau so verhudelt, wie, also nicht verhudelt im Brühlen sind, sondern einfach so durcheinander gebracht, wie als ich das Buch gelesen habe.
Mhm.
Vor allem ist mir jetzt gerade die Geschichte an sich mega kurz vorkommen, weil ich halt viel, viel mehr gelesen habe, als ich jetzt eigentlich erzählt habe.
Voll.
Sonst könnt ihr uns auch gerne auf Insta folgen. Wir versuchen in Zukunft dort immer ein bisschen mehr zu posten.
Genau.
Weil, ja, ich glaube, das Wochenende jetzt, also das letzte Wochenende für die, die die Folge jetzt pünktlich hören, haben wir sehr viel Scheissdreck gepostet auf Insta.
Genau, von der Alp ein bisschen Content, wo wir eben gewesen sind oder sind jetzt. Und auch immer Bilder zu den Fällen sehen ihr dort und irgendwelche Videos von uns. Das sehen ihr auch übrigens auf TikTok. Dann könnt ihr uns auch sehr gerne auf Spotify bewerten. Wir freuen uns immer über 5 Sternchen. Oder auch im Q&A-Sticker über irgendwelches Feedback zu der aktuellen Folge. Genau.
Genau. So, jetzt fertig und könnt das Buch lesen, würde ich sagen.
Und schöne 2 Wochen.
Ja.
Tschüss. Tschüss zusammen.